Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwertewelt im Gespräch, dem Podcast, in dem wir spannende Unternehmen aus dem deutschen Nebenwertesegment vorstellen. Unternehmen, die oftmals im Schatten der DAX-Konzerne stehen, aber technologisch, unternehmerisch und strategisch mindestens genauso interessant sind. Mein Name ist Carsten Müller und heute soll es an dieser Stelle um Softing gehen. Ein Unternehmen aus dem Technologiesektor, aktiv in mehreren Zukunftsmärkten und dabei für viele Anleger aber noch ein Hidden Champion. Über die dazugehörigen Zahlen, strategischen Weichenstellungen und auch die Wachstumsperspektiven unterhalte ich mich heute mit dem Vorstandsvorsitzenden von Softing, Dr. Wolfgang Trier. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag zusammen.
Ja, starten wir vielleicht gleich mal ganz allgemein, Herr Dr. Trier. Für viele unserer Hörer ist die Softing AG womöglich noch ein recht unbeschriebenes Blatt. Geben Sie uns doch mal zum Einstieg einen kurzen Überblick, wofür steht denn Softing und in welchen Märkten und Segmenten sind Sie aktiv?
Ja, wir haben drei Segmente, wie das bei uns heißt. Das ist zum einen Industrial Automation, Automotive Electronics und die sogenannte IT Networks. Industrial Automation, das auch für den stärksten Umsatz und üblicherweise auch für die besten Erträge steht. Da geht es um die industrielle Kommunikation, also in produktiven Anlagen, sowohl im Bereich der Fertigung als auch in der Prozessindustrie. Chemie, Öl und Gas und dergleichen. Der Austausch von Daten innerhalb dieser Prozessumwelt. Bei Automotive, der zweitstärksten Gesellschaft, geht es um die Kommunikation mit und zwischen Steuergeräten im Fahrzeug, also wie innerhalb eines Fahrzeugs sowohl im Inneren wie auch nach außen zur Umwelt digitale Kommunikation stattfindet, aber auch bis hin in die Fertigung von Fahrzeugen, die sogenannte Bedatung der Fahrzeuge mit Software. Und im dritten, letzten und kleinsten Bereich der IT-Networks, die noch etwas unter 10 Millionen liegt, sind wir Hersteller von Messgeräten für die, wie es so schön heißt, die drei Highways ins Internet, also die Wege Kupfer, Glasfaser und WLAN.
Wenn Sie die Rolle von Softing im Wettbewerb beschreiben müssten, sind Sie hier eher Spezialist in verschiedenen Nischen oder Technologieführer bei entsprechenden Anwendungen?
Also ich würde sagen, wir sind wirklich Spezialist in entsprechenden Nischen und da auch dann technologisch führend. Aber wir sind mit einem Unternehmen, was wir jetzt in unserem besten Jahr mal mit etwas über 100 Millionen Umsatz gemacht haben auf drei Segmente, noch dazu Segmente wie industrielle Automatisierung und Automotive, sind wir natürlich ein Anbieter von ganz gezielten Nischenthemen.
Wenn man sich die drei Segmente anguckt, kann man es ja eigentlich schon ableiten, aber trotzdem die Frage, welche Kunden setzen denn typischerweise auf ihre Lösungen und in welchen industriellen oder technologischen Umfeldern findet man denn ihre Produkte?
Also das ist in diesen Segmenten sehr unterschiedlich, sehr breit ist es im Industriebereich. Da geht es typischerweise um Hersteller von Anlagen, die das dann wieder an den Endkunden, in dem Fall also jemand, der die Anlage betreibt, weitergibt, aber auch direkt an diese Endkunden, die Anlagen betreiben. In jedem Fall aber immer ein B2B-Geschäft, also keine Konsumenten an dieser Stelle. Im Automobilbereich sind es zum einen die großen Automobilhersteller. Da gibt es wohl keinen, mit dem wir nicht in irgendeiner Verbindung stehen und für den wir etwas tun. Dreht sich sehr zu unserem Vorteil aber auch weg von der reinen, sagen wir mal, PKW-lastigen Automobilindustrie zu den Bereich Lastwagen, Bussen und Sonderfahrzeugen, die sich im Moment sehr stark entwickeln. Wenn man sich mal Gabelstapler und andere Dinge vorstellt, die ähnliche Strukturen haben, aber jetzt nicht diese Größenordnung. Und im IT-Networks-Bereich, da sind es tatsächlich die Anwender, will heißen die Spezialunternehmen, die in Rechenzentren die Kabel durchmessen, die bei jedem Neubau, gerade industriellen Neubau, die gesamte Verkabelung abnehmen und prüfen, ob sie so wie ausgeschrieben auch durchgeführt wurde. Aber auch der Elektriker, der gehobene Elektriker, der Anschlüsse macht, Internetanschlüsse macht und überprüft.
Werfen wir mal einen Blick auf das erste Quartal 2025, das ja inzwischen vorliegt. Der Umsatz war gegenüber dem Vorjahreszeitraum rückläufig, insbesondere im Bereich Industrial. Auf der anderen Seite das Segment Automotive, das deutlich zulegen konnte, glaube fast 50%. Können Sie mal erklären, wo diese Diskrepanzen herkamen?
Also im Bereich der industriellen Automation, da geht es im Wesentlichen um die Investitionen, die auf der Fertigungsseite von Unternehmen durchgeführt werden. Da ist generell die gesamte Branche mit einem Abschlag von 15-25% in der Größenordnung zu den Vorjahren da. Dass man im jetzigen Umfeld sich schwer tut zu investieren. Ich darf noch mal daran erinnern an den netten amerikanischen Präsidenten, dem jeden Tag was Neues einfällt. Anderen Sachen, den lieben Russen, die auf Europa schielen. Also, dass man im Moment Schwierigkeiten hat, große Investitionen freizugeben, die für viele Jahre ja zu planen sind, da braucht man nicht tief reingraben. Und das zeigt sich im Industriebereich. Jedoch positiv auch wieder, dass der Auftragseingang jetzt wieder deutlich zunimmt. Allerdings ist das kein kurzzyklisches Geschäft. Also die Zunahme des Auftragseingangs ist die Trendwende, die eindeutig ist. Aber die volle Wirkung sehen wir wahrscheinlich erst ab Q4 und im nächsten Jahr. Im Bereich Automotive sind wir tatsächlich ein Unikat, weil wir komplett gegen den Trend gehen. Die Automotive-Industrie ist in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld. Es vergeht kaum eine Woche, wo nicht irgendwo aus Zulieferern und in dem Umfeld Insolvenzen gemeldet werden. Da haben wir, wie Sie schon richtig gesagt haben, um etwa 50% zugelegt. Wir haben mal aufs Gesamtjahr betrachtet, von 2022, 2023 werden wir uns entwickeln von etwa 22 auf 30 Millionen. Tendenz erstmal haltend und dann wieder weiter steigend. Da sind wir komplett gegen den Trend und das nochmal zurück auf Ihre Anfangsfrage, weil wir eben in einer Nische tätig sind. Wir haben in einem Milliardenmarkt, ja, da kann man dann auch mal, wenn man die richtigen Sachen macht, komplett gegen den Trend gehen. Das kann ein großes Unternehmen wie einen Conti oder Bosch, die sozusagen wesentlicher Teil des Marktes schon sind, für die ist das schlicht unmöglich. Bei uns ist das in dieser Größenordnung machbar und getrieben von einem Großprojekt, von einem Premium-Hersteller, der weltweit tätig ist und der Geräte von uns in alle seine Fertigungsstätten verbaut. Und ohne diese Geräte wird er auch ab ungefähr Herbst diesen Jahres keine Autos mehr bauen können. Und da kann man sich also vorstellen, dass das nach wie vor treibt, ganz unabhängig von der Frage, wie viele Autos er verkauft und wie viele Schichten er auf den Bändern fährt. Wenn Sie einen Teil haben, was zur Herstellung zwingend notwendig ist, dann gibt es da keinen Weg raus.
Umsatz hatten wir jetzt gerade. Jetzt natürlich auch noch die Frage nach den operativen Erträgen. Welche Einflussfaktoren haben denn da besonders hervorgestochen, zum Beispiel Produktmix oder Kapazitätsauslastung? Was hat hier das Ergebnis getrieben und wie sieht es denn mit der aktuellen Margensituation aus?
Also wo wir gerade bei Automotive waren, ist dieses Geschäft getrieben noch von einem hohen Hardwareanteil. Wir werden aber im nächsten Jahr wird dieses abflauen und wird durch andere Sachen ersetzt werden, bei uns in der Pipeline, in der Vertriebspipeline und im Verkaufsmix sehr stark durch Softwarelösungen. Wir haben im Moment eine der attraktivsten Softwarelösungen, mit denen sich Hersteller von Fahrzeugen, aber vor allem auch von kleineren Sonderlösungen, ob das also, sagen wir mal, Gartengeräte sind, ob das Sonderfahrzeuge sind in jeglicher Art und Weise, Diagnoselösungen selber zurechtzimmern kann und nicht abhängig von großen wie Bosch und dergleichen sind. Das hat im Moment eine riesige Nachfrage und wird das nächste Jahr dominieren. Und das ist fast ausschließlich Software. Das heißt, wir erwarten jetzt im Automotive-Bereich eine gewisse Stagnation nach diesen Zunahmen. Sie haben es selber gesagt, 50% im ersten Quartal. Das wird erstmal verharren, aber wir werden eine massive Zunahme in der Qualität bekommen, weil jetzt die Umschichtung da ist in sehr viel stärkeren Softwareanteil im Portfolio.
Jetzt ist das erste Quartal erstmal abgeschlossen. Können Sie da eigentlich jetzt schon Rückschlüsse darauf ziehen, wie dann jetzt so das restliche Jahr verläuft? Wie ist das mit Ihrer internen Prognose? Sind Sie da sozusagen erstmal sehr zufrieden gewesen mit dem Auftakt?
Ja, Sie meinen vermutlich jetzt, das erste Halbjahr ist abgeschlossen. Da sind wir also von der Gesamtlage sicherlich nicht zufrieden. Das liegt aber einfach mal an dem Marktgeschehen, was da ist. Ich denke, das, was wir aus dem verfügbaren Marktgeschehen machen, das haben wir gut gemacht. Wir haben vor allem eben, wie gesagt, die Trendumkehr geschafft, was den Auftragseingang angeht. Und wir hatten ja in der Vergangenheit genau diese Situation, dass sich in der Nach-Covid-Zeit erstmal ein Auftragseingang angesammelt hat, den man nicht sofort bedienen konnte, ja, wo also immer wieder mehr geordert wurde. Der hat sich dann entladen in einem absoluten Umsatz, in einer Umsatzspitze, wenn ich an die amerikanische Tochter denke, die vielleicht so 25 bis 30 Millionen Dollar Umsatz gemacht hat, die hat in dieser Spitze 50 Millionen Dollar gemacht. Das Pendel schwang jetzt wieder zurück und wird jetzt wieder langsam in die Normalität kommen.
Sie hatten es schon angesprochen, politische Einflüsse, externe Risiken, Zollpolitik. Wie stark wirken sich denn diese Sachen so ganz generell auf Ihr Geschäft aus? Gibt es da aus Ihrer Sicht Strategien, um hier vielleicht die Risiken auch noch abzufedern oder denen sogar zu entkommen?
Also riesige Volumina jetzt, die wir jetzt beispielsweise Zollpolitik sprechen, natürlich USA an, darüber schicken, haben wir eigentlich nicht. Der größte Teil dieser Tochtergesellschaft, die auch die größte nicht-deutsche Tochtergesellschaft mit Abstand ist, USA, wird von dieser Gesellschaft selbst hergestellt, teilweise in den USA, teilweise aber auch im direkten Umfeld. Also südlich will heißen, ich meine Mexiko oder in Mittelamerika. Das wird aber nach meiner Einschätzung sicherlich ein bisschen eine zusätzliche Zollbelastung geben, die Kollegen aber eins zu eins weitergegeben haben bisher und auch weitergeben. Eine dramatische Belastung, wie er die gerne politisch spielt, halte ich für komplett ausgeschlossen. Das würde also die Bemühungen, dass man die amerikanische Industrie wieder stärkt, denn das ist ja das Problem bisher. Die Industrie ist zurückgegangen, die Dienstleistungen sind ja sehr stark in den USA. Wenn man also jetzt der Industrie sozusagen die Zuführung benötigter Mittel verweigert, das würde es komplett abwürgen. Also bei allen Verrücktheiten, zu denen dieser Mann fähig ist und die er nachgewiesen hat, das wird sicherlich nichts Dauerhaftes sein, sondern das ist mehr der Taco-Effekt, Trump always chickens out am Ende. Also da habe ich keine Sorge. Um das zusammenzufassen, ich glaube, wir sind in direkten relativ wenig davon betroffen. Indirekt natürlich, wenn es Branchen trifft und die niederzieht, na klar, dann werden diese Branchen weniger investieren und dann trifft es uns auch. Also isoliert auf dem Mond leben wir ja nicht.
Bleiben wir aber trotzdem noch mal so ein bisschen beim internationalen Thema. Gibt es denn eigentlich Regionen, wo Sie sagen, da könnten wir uns noch ein bisschen stärker engagieren oder die halt so von Interesse für Sie sind, die Sie auch nicht für arbeiten?
Ja, wo wir gar nicht arbeiten, also sagen wir mal irgendwie weißer Fleck auf der Landkarte, also auf Grönland braucht man jetzt relativ wenig von unseren Sachen, ja. Durchaus attraktiv, da mal hinzugehen, aber und ich will auch jetzt nicht spekulieren, was die Amerikaner damit machen. Das ist natürlich alles Quatsch, aber nein, wir haben sehr verstärkt EMEA, also den Bereich Europa und auch den asiatischen Bereich rein, aber sehr stark Europa, haben es geschafft, in den vergangenen Jahren vor allem vertrieblich sehr viel stärker uns einzuspreizen. Das ist sehr positiv. Wir haben auch eine sehr, sehr gute Basis in den USA, die jetzt konjunkturell nochmal einen Dip genommen hat, aber von denen ich überzeugt bin, dass sie im Grunde genommen auch wieder hochkommen. Leider negativ, muss man ja fairerweise auch sagen, sehe ich China. China hat einfach die innere Kraft nicht mehr. Die werden nicht mehr in der Lage sein, sowas zu übernehmen. Erstens, weil es ökonomisch nicht da ist und weil es politisch ja bekämpft wird. Also da müssen kürzlich Medizintechnik ging auch durch die Presse. Es müssen also die Anwender besonders darlegen, warum man jetzt überhaupt vom Ausland was kauft. Und wenn Sie mal in China sind, und ich bin da also regelmäßig durch unsere Tochtergesellschaft, man sieht leere Einkaufszentren, man sieht vergleichsweise, wenn man öfter da war mit den Vorjahren, im Prinzip auch leere Restaurants. Ja, den Chinesen geht's schlecht. Ja. Denken Sie dran, diese Jugendarbeitslosigkeit bei Anfang 20% haben Sie ja, wie das in sozialistischen Staaten ist, nicht das Problem gelöst, sondern aufgehört, den Indikator zu kommunizieren. Wir reden dann von geschätzten 25 Aufwärtsprozent, die da sind. Das trifft ja nicht so, dass da Eltern Kinder haben, die nicht da sind, sondern 25% aller Familien in einer Einfamilienpolitik, die das trifft, haben das einzige Kind arbeitslos zu Hause sitzen. Die haben keine Lust, ein zweites Auto zu kaufen oder sonst einen Blödsinn zu machen, sondern die haben das Kind, in das sie alles investiert haben, Zeit, Geld und Mühen, sitzt da und hat keine echte Perspektive. Das ist schon sehr deprimierend. Und wenn Sie dann noch hören, dass der Marktführer BYD, kürzlich kommuniziert worden, 340.000 EVs, also Electro Vehicles, auf der Halde stehen hat, ja, dann ist einem klar, warum diese ganze Industrie also teilweise komplett vertragsbrüchig ihnen in 30 Tagen was zahlen müsste und dann um die Ecke kommt und sagt, ja, also nächstes Jahr vielleicht, ja, wenn sie dann noch leben. Also auf China kann man nicht mehr setzen. Indien ist ein Thema, auf das wir fokussieren und aus dem wir jetzt auch sehr viele Chancen holen. Witzigerweise auch Brasilien. Brasilien, weil es um die Rohstoffe geht, die China verweigert, sehen wir in Brasilien große Aktivitäten, dass im Mining-Bereich automatisiert wird und nachgebaut wird, das dann auch wieder bei uns Nachfrage erzeugt. Also wir haben die Fühler überall draußen, muss man ja auch, ja, aber es gibt halt Länder, bei denen nimmt es zu und wie gesagt, für China bin ich ausgesprochen pessimistisch. Aufgrund wirtschaftlicher Situation und der politischen Bockbeinigkeit.
Machen wir nochmal einen Schwenk zu ihren Produkten. Sie hatten ja schon gesagt, der Bereich IT-Networks ist momentan der kleinste, aber da haben Sie ein neues Produkt an den Markt gebracht, Wire Expert MP. Was verbirgt sich dahinter und was für ein Potenzial, Wachstumspotenzial sehen Sie denn für dieses neue Produkt?
Also dieser Wire Expert MP, das ist sozusagen das komplizierteste Produkt, was wir überhaupt im Portfolio haben. Wir sind technologiegetriebenes Unternehmen, seit über 40 Jahren dabei, rund 400 Leute und die meisten davon immer noch im technischen Entwicklungs- und Supportbereich. Also da ist einiges an Kompetenz und dieses Produkt ist von einer Truppe von knapp 30 Leuten in Singapur entwickelt worden. Da geht es wirklich um die Krone. Das ist sozusagen die S-Klasse, wenn ich das jetzt mal so auf Automobil irgendwie beziehen kann. Das sind Geräte, die kosten dann so 12.000, 13.000 Euro für ein Pärchen. Brauchen immer ein Paar, weil man Kabel ja von zwei Seiten irgendwie messen muss. Ja? Das ist also die absolute Spitzentechnologie, was im Moment da ist. Aber wir haben halt zwei Themen. Auf der einen Seite braucht so ein Produkt, bis es auch in das letzte Fitzelchen entwickelt ist, immer wieder ein bisschen länger. Das haben wir leider Gottes hier auch gesehen. Das heißt, wir haben die Grundfunktionen drin, aber werden wahrscheinlich noch bis in den Herbst hinein brauchen, bis weitere Zusatzfunktionen freigeschaltet sind. Das können wir alles über Software machen. Die Hardware ist komplett. Und das Zweite ist, dass so ein Gerät auch eine Anlaufkurve hat. Das heißt, sie kommen in den Markt rein, sie bringen Aufmerksamkeit in den Markt. Dann fangen die Ersten an, finden das toll, kommuniziert sich weiter. Also typischerweise braucht sowas in diesem Markt ein Jahr, bis sie den vollen Schwung irgendwie erzeugt haben. Wir haben jetzt angefangen damit im März, April diesen Jahres. Also wir rechnen damit, dass das zwar stetig zunimmt, aber den Hauptumsatzschub erst in 26 folgende bringen wird. Aber es ist ja auch nicht das einzige Produkt, muss man dazu sagen. Wir haben auch weitere Produkte, aber das ist das Flaggschiff tatsächlich.
Okay. Sie haben auf Unternehmensebene haben Sie ein Effizienzprogramm aufgelegt. Wie ist denn da der Stand der Dinge und was sind denn die Kernmaßnahmen, die Sie da adressiert haben?
Also das Effizienzprogramm heißt natürlich vor allem dort, wo jetzt marktbedingt Schwächen da sind und Umsatzrückgänge, Kosten anzuschauen. Liegt ja auch nicht weit weg. Das zweite ist Lagerabbau. Ja, wir haben eben auch nach der Covid-Zeit, wo man dann am Anfang wieder Produkte bekommen hat, schnell geschachert und uns was zugelegt, damit wir bloß nie wieder in die Situation kommen, nicht liefern zu können, was wir für einige Produkte eine ganze Weile lang hatten. Dieser Lagerabbau funktionierte auch recht gut, läuft aber jetzt gegen dieses Großprojekt Automotive. Das heißt, da müssen wir wieder zukaufen und Lager aufbauen an der Stelle. Deswegen sieht man es noch vielleicht nicht so direkt in den Bilanzen. Aber im Grunde genommen läuft das in die richtige Richtung. Und wir haben ein weiterer wesentlicher Teil dieses Effizienzprogramms, heißt Konzentration auf die wirklichen Kerngeschäfte, die wir haben. Weil wir sind eben jetzt nicht mehr in der Wachstumsphase, wo man sagt, überall mal die Finger drin haben und wachsen, sondern wir müssen sehen, dass wir sozusagen den Kern, das Fundament halten und haben in diesem Zusammenhang unter anderem jetzt erst kürzlich unser Geschäft in Italien mit nicht strategischen Themen verkauft. Also das sind Sachen, die wir mal vor 10, 12 Jahren dazugekauft haben als Unternehmen, weil wir uns auf ein Unternehmen aufgedockt haben, die damals vielleicht mal 200.000 Umsatz gemacht haben. Die haben in der Spitze jetzt mal 14 Millionen gemacht. Ist schön, kann man mit Geld verdienen, aber ist einfach nicht Softing-Produkt und nicht Softing-Geschäft. Und von dem haben wir uns jetzt getrennt und nutzen eben dieses Geld, um die Sachen, die wir benötigen, umzubauen. Wir haben auch ein Unternehmen dieses Jahr dazugekauft, die Dellogic. Jetzt sind natürlich in Krisenzeiten wie immer auch die Chancen, die da liegen. Deswegen ja auch das Thema Dividendenpolitik auch dieses Jahr mal ausgesetzt, weil wir gesagt haben, wir wollen es nicht überdehnen. Man weiß nicht, was noch alles kommt. Aber wir wollen sehr wohl diese Chancen nutzen, im Kerngeschäft zu wachsen und vor allem im hochprofitablen Kerngeschäft wie hier Dellogic mit Software.
Da haben Sie mir schon einige meiner Fragen wieder vorweggenommen, aber trotzdem noch mal kurz nachgehakt, Dellogic. Welche Rolle spielt denn dieser strategische Schritt jetzt für das Segment Industrial? Wo erwarten Sie sich da die entsprechenden Impulse?
Ja, in dem Industrieautomationsbereich geht es eigentlich immer darum, dass Sie heterogene Anlagen, die von verschiedensten Herstellern kommen und verschiedenste einzelne Produktionsschritte umfassen, Daten zusammenführen, weiterreichen, bündeln und dergleichen. Und da sind die technischen Standards vollkommen unterschiedlich. Da muss man also quasi irgendwo gemeinsam rangehen. Vielleicht kann man sich da so ein bisschen vorstellen, Ihre Generation und ich noch, gab es mal sowas mit dem Namen Esperanto, so eine Kunstsprache, ja, die alle irgendwie verbindet. Und wenn Sie sich das mit einer bisschen Abstraktion vorstellen, dann ist das auch das, was diese sogenannte OPC-Software macht. Das ist eine Software, die von spezifischen Quellen gefüttert wird, aber dann eine allgemeine Basis darstellt, die eine Standardisierung hat und damit sozusagen die Daten von den verschiedensten Ecken zusammenbringen kann, auch Herstellern ermöglicht, einzubrechen in Wettbewerbsanlagen, ja, wo der Wettbewerber was gebaut hat und die Schnittstellen schön eng gehalten hat, damit man die Daten nicht so leicht herauskitzeln kann. Damit kann man sie rauskitzeln und kann also auch heterogene Systeme mit einem anderen Hersteller wieder dazu bauen. Und das ist eine Spezialität, in der wir sehr, sehr stark sind im Industriebereich. Und da ist die Delta Logic ein seit mindestens 15 Jahren bekannter Partner, mit dem wir auch häufig sehr eng zusammengearbeitet haben, die ganz besondere Kompetenz im Zusammenhang mit Siemens-Steuerung, also Prozess- und Fertigungssteuerung von Siemens ausgerüstet. Das ist das zentrale Thema im europäischen Bereich. Und aufgrund eines Generationswechsels, leider Gottes auch Versterben des Gründers noch in diesem Zeitraum, waren wir der erste Ansprechpartner, weil wir eben auch das Geschäft sehr gut kennen und damit eine weit, weit bessere, vielleicht sogar dominante Lage in diesem Geschäftsbereich erlangt haben.
Mhm. Okay. Ja, und dann natürlich auch die Frage nach der Dividende. Wie wurde denn das aufgenommen von den Aktionären?
Auf der Hauptversammlung war, würde ich mal sagen, erstaunlich viel Verständnis dafür, gerade wenn man eben zeigen kann, dass man mit dem Geld was gemacht hat. Siehe jetzt hier der Unternehmenskauf. Das ist durchaus verstanden worden. Im Gegenteil wurde uns gesagt, wenn jetzt die Zahlen nicht prächtig sind, dann Dividende weiter auszuzahlen, haben also sehr viele gesagt, halten sie eben für langfristig keine gute Strategie. In den USA ist das vielleicht ein bisschen anders mit Aktienrückkauf und bloß die Aktionäre irgendwo ruhig stellen. Aber wir sind ja seit über 40 Jahren im Geschäft und wir sind auch teilweise deshalb bei großen Unternehmen, ob das jetzt Gasturbinen von GE sind oder bei den großen OEMs im Automobilbereich, deshalb angefragt, weil die wissen, wir sind morgen und übermorgen auch noch da. Ja. Und deswegen tun sich da Startups schwer, selbst wenn die jetzt zum halben Preis irgendwo reingehen, weil das ja Versorgung mit Investitionsgütern ist, die über viele, viele Jahre und Jahrzehnte dort laufen. Und daher ist es einfach von zentraler Bedeutung, dass wir auf breiten Füßen stehen. Und wenn es jetzt nicht noch irgendwelche weiteren dramatischen Einschnitte, geopolitisch sonst was auf uns hereinregnet, dass wir dann irgendwie schwindsüchtig zusammenklappen. Und dafür bauen wir uns eben das Fundament und halten das Fundament und das haben eigentlich alle verstanden.
Hm. Leider ist trotzdem die Aktie von Ihnen relativ unterbewertet am Markt, so sehe ich das zumindest. Gibt es denn von Ihrer Seite aus, Pläne, um hier vielleicht die Sichtbarkeit der Aktie auch bei Analysten oder bei institutionellen Investoren zu erhöhen?
Ja, gibt es. Aber jetzt muss man dazu sagen, wir haben jetzt nach einer Reihe sehr, sehr erfolgreicher Jahre und Wachstumsjahre auch einige Jahre gehabt, wo einfach auch die Problemlage nicht nur im Markt, sondern auch bei uns lag. Wir haben uns in Wachstumsbereiche reingetraut, von denen einige gut funktioniert haben und andere einfach Cash-Drains waren. Das ist jetzt eben das, was wir auch mit dem Effizienzprogramm angenommen haben und wo wir reduzieren, wo wir runtergehen. Das hat funktioniert und ich denke, das wird am Ende des Tages auch sichtbar werden in unseren Zahlen und das werden auch die Aktionäre sehen. Die Kommunikation gerne, aber ich kann ja nur kommunizieren, was da ist. Ich kann ja keine Fantasiesachen geben. Wir sind ja nicht Trump hier. irgendwas, sondern wir erzählen Fakten. Ja. Okay. Deswegen müssen wir die Fakten verbessern, aber wir haben schon an den Bereichen, die Cash-Drains waren, wesentlich was reduziert, denn das ist eigentlich das Problem der letzten Jahre gewesen. Nicht, dass wir kein Geld verdient hätten, sondern dass das Geld, was wir verdient haben in einer sehr starken im Industriebereich und im Automotive-Bereich, in andere Segmente zu stark abgeflossen ist. Und das zu verhindern, das wird auch die Wende geben und wird die Verbesserung geben, die die Aktionäre sehen werden, diesem spätestens im nächsten Jahr auch in der Profitabilität. Und dann werden diese schon ihren eigenen Reim drauf machen.
Also Fokussierung steht ganz oben auf der Agenda. Herr Dr. Trier, herzlichen Dank für die Einblicke und natürlich viel Erfolg für die Umsetzung der weiteren Pläne.
Gerne, vielen Dank, Herr Müller.
Ja, und wenn Ihnen, liebe Zuhörer, diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung auf jeweils Ihrer persönlichen Podcast-Plattform oder wenn Sie Nebenwerte Welt im Gespräch abonnieren, um in Zukunft auch keine Episode mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.